Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat ein neues Crowdfunding auf www.respect.net gelauncht. Es trägt den Titel We the Resilient und ist unter der Projekt-ID 2078 auf respect.net zu finden. Mit einer Spende ab 10 Euro könnt ihr unseren Journalismus und das Sozialprojekt von The Global Player mit derzeit rund 100 Personen unterstützen.
Am 19.10. waren wir auf einer Veranstaltung mit Emmanuel Mbulela, dem Buchautor von Mein Weg vom Kongo nach Europa und seinem Übersetzer Dr. Alexander Beer bei Afri Eurotext in Wien. Emmanuel Mbulela war als Ökonomiestudent aus dem Kongo wegen staatlichen Repressionen geflohen. In Marokko gründete er mit anderen die Organisation ARCOM zum Schutz subsaharischer Geflüchteter. Mbulela konnte leider nicht nach Wien reisen. Er war via Zoom aus Frankreich zugeschaltet, wo er momentan lebt. Wir steigen bei der Schilderung seiner Erlebnisse ein, nachdem Mbulela sich in Marokko in Sicherheit glaubt und abermals mit Gewalt konfrontiert ist. Dieses Mal von der Polizei. Mein Name ist Machechil Bukasa.
In Marokko angekommen, dachte ich, dass ich das Ende von diesem schweren Kreuzweg erreicht hätte, aber das war überhaupt nicht der Fall. In Marokko haben wir weiterhin schlimme Gewalt erfahren müssen, vor allem aufgrund der Abschiebungen in die Wüste und der schlimmen Polizeigewalt, die es damals gab. Diese Polizeirazzien haben oftmals stattgefunden zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Die Polizisten sind gekommen, haben die Tür eingeschlagen und haben uns mit Gewalt abgeschoben in das Grenzgebiet zwischen Algerien und Marokko, in die Nähe einer Stadt mit dem Namen Oujda. Bei diesen Abschiebungen kam es auch zu Gewalthandlungen, Abschiebungen gegen Frauen und Kinder. Und das hat mich ganz besonders wütend gemacht. Einmal kam es sogar zu einer Abschiebung von einer jungen Frau mit ihrem kleinen Baby. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich den politischen Kampf wieder aufgenommen habe.
Ensemble, nous avons fondé une association appelée ARCOM, c'est-à-dire Association des réfugiés et demandeurs d'asile congolais au Maroc, qui est devenue aujourd'hui Association des réfugiés et des communautés migrantes.
Ich habe Kontakt aufgenommen mit einer ganzen Reihe von Freunden, Freundinnen, auch mit Organisationen in Marokko und wir haben zusammen die Organisation ARCOM gegründet. Damals hieß das Vereinigung der kongolesischen Migranten, Migrantinnen, Asylsuchenden in Marokko. Und wir haben uns aber umbenannt in Vereinigung der migrantischen Communities in Marokko, um das breiter zu machen.
Avec notre association, nous avons commencé à mener des luttes pour défendre les droits des réfugiés, défendre les droits de tous les migrants qui étaient au Maroc. Et avec cette lutte, nous avons organisé une manifestation devant le bureau HCR, parce que chaque fois qu'on était arrêté et refoulé, on n'a pas senti la voix du HCR. Le HCR gardait le silence en disant que s'il parlait, les autorités marocaines allaient fermer son bureau. Alors nous avons organisé des manifestations devant son bureau, on a organisé des sit-ins devant le Parlement marocain et aussi on a squatté l'église catholique au Maroc pour les pousser à défendre les droits des réfugiés.
Wir haben also nun innerhalb unserer Vereinigung begonnen, konkret zu kämpfen, konkret Aktionen zu planen, um unsere Rechte zu verteidigen. Wir haben beispielsweise den UNHCR in Marokko kritisiert und sein Büro besetzt, weil der UNHCR stets Schweigen bewahrt hat, nichts gesagt hat, wenn es zu diesen furchtbaren Abschiebungen gekommen ist, in die Wüste. Wir haben ein Sit-in vor dem marokkanischen Parlament organisiert aus Protest und wir haben auch die katholische Kirche von Rabat besetzt. Und da migrantische Kinder zu diesem Zeitpunkt nicht zugelassen waren in den marokkanischen Schulen, haben wir uns dazu entschlossen, eine alternative Schule ins Leben zu rufen für migrantische Kinder, auch eine Krippe, eine Kinderkrippe, und haben auf diese Weise gewährleistet, dass die Kinder lesen, wenigstens lesen und schreiben lernen können.
Et je suis resté au Maroc pendant presque 4 ans et c'est en 2008 que j'ai quitté le Maroc pour aller aux Pays-Bas. Et quand j'arrive aux Pays-Bas, c'est là que j'ai commencé à écrire ces livres.
Letztendlich bin ich insgesamt 4 Jahre in Marokko blockiert gewesen und dann im Jahr 2008 konnte ich ausreisen, legal ausreisen nach Holland. Und in Holland habe ich dann auch begonnen, dieses Buch zu schreiben.
Et depuis, donc, ça fait presque 5 ans, donc, plus de 5 ans d'ailleurs, qu'on fait des tournées, des voyages, on organise des conférences comme ça, pour toujours défendre, pour toujours donc, parler de la situation de migrants. Comme vous savez, aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées. Il y a des migrants qui se retrouvent bloqués dans certains pays comme le Maroc, l'Algérie, la Libye. Il faut que vous êtes peut-être au courant de la situation. Et nous, nous menons des luttes pour défendre la cause des migrants et pour plaider pour l'ouverture des frontières.
Bereits 5 Jahre nun machen wir schon diese Lesereisen mit dem Buch. 5 Jahre ist das her, dass das Buch, mehr als 5 Jahre ist das her, dass das Buch erschienen ist. Und diese Lesereisen dienen dazu, dass wir unseren Kampf, unseren politischen Kampf stärken für die Rechte der Geflüchteten, die vor allem von denjenigen, die in den Transitländern in Nordafrika blockiert sind, also in Marokko, in Libyen, in Algerien etc., wo die menschenrechtliche Situation oftmals ganz besonders schlimm ist. Und wir setzen uns dafür ein, dass diese Menschen weiterreisen können, dass die Grenzen geöffnet werden.
Ja. En 2015, je suis rentré au Maroc et nous avons créé une maison d'hébergement des femmes migrantes, puisque quand les femmes arrivent au Maroc, ils arrivent là après avoir traversé le désert du Sahara où ils ont connu beaucoup de violences. Ils se retrouvent au Maroc sans logement, sans place pour dormir, alors qu'ils subissent encore des violences et sont exploités sur place. Donc c'est comme ça que nous avons mis en place une maison où nous arrivons à offrir les logements aux femmes et à leurs enfants.
Und im Jahr 2015 haben wir dann mit unserer Organisation in Marokko das Frauenhaus für migrantische Frauen eröffnet, denn es ist ganz offensichtlich, dass die schlimmste Gewalt den reisenden Frauen zugefügt wird, die durch die Sahara reisen müssen, und sie brauchen unbedingt einen Platz, wo sie in Sicherheit sein können. Deswegen haben wir dieses Frauenhaus gegründet.
Donc, notre maison d'habitation, d'hébergement, c'est une. Donc, nous avons des appartements. Moi, ici, nous avons 4 appartements, dont 3 appartements qui servent pour loger les femmes. Et nous avons une capacité d'accueil de 40 à 50 femmes en ce moment.
Im Moment gibt es 4 Wohnungen, die angemietet sind. 3 davon sind dafür da, dass Frauen untergebracht werden. Eines ist ein Büro und im Moment gibt es Kapazitäten von 40 bis 50 Plätzen.
Oui. Et après cela, nous organisons aussi les cours d'alphabétisation pour les femmes. parce qu'il y a la plupart des femmes qui arrivent ont des difficultés pour lire et écrire, alors nous organisons des cours d'alphabétisation et aussi des cours des soutiens scolaires pour les enfants des migrants. Donc nous avons encore notre petite école qui fonctionne.
Ja, und diese kleine Schule, die ist auch noch immer am Laufen. Wir organisieren also auch Alphabetisierungskurse für die Frauen und wir organisieren also schulische Unterstützung für die Kinder.
Et en dehors de ça, nous continuons à faire encore des activités politiques. C'est comme en décembre 2018, nous avons organisé une conférence dont le thème c'était la parole aux migrants. Donc c'est une conférence qui a eu la participation de beaucoup de migrants, mais aussi beaucoup d'organisations européennes qui étaient là. Alexandre était avec nous au Maroc. Donc c'était une grande conférence où on a pu parler, donner la parole aux migrants, se sont exprimés sur plusieurs sujets, notamment le fait qu'on ferme les frontières pour les êtres humains, mais ces frontières restent ouvertes pour les marchandises et les capitaux.
Unsere politische Arbeit setzen wir auch weiterhin fort. Beispielsweise haben wir im Dezember 2018 eine große Konferenz in Rabat organisiert, gemeinsam mit einer großen Anzahl von Migranten, Migrantinnen, Flüchtenden in Marokko, aber auch europäischen Organisationen, die dabei waren. Ich war da auch dabei und diese Konferenz hieß La Parole aux Migrants, also die Stimme den Migranten, Migrantinnen, und die Flüchtenden konnten sich bei dieser Konferenz zu unterschiedlichen Themen ausdrücken, auf unterschiedlichste Art und Weise mit den unterschiedlichsten Formaten, und wir haben beispielsweise thematisiert den Umstand, dass skandalöserweise die Grenzen für die Flüchtenden geschlossen sind, während sie aber für die Waren, für Waren aller Art offen sind. Oui.
Donc, pendant cette période difficile du coronavirus, nous avons organisé des distributions d'équipes alimentaires, puisque pendant cette période, toutes les associations, notamment le HCR, Caritas, ou encore d'autres associations marocaines et européennes, avaient fermé leurs portes et les migrants se sont retrouvés dans cette situation un peu très difficile, puisque ils étaient confinés, mais il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait rien. Alors nous avons organisé des distributions des kits alimentaires aux migrants.
Jetzt, während dieser schwierigen Periode des Coronavirus, sind wir natürlich auch aktiv geworden, denn die Migranten, Migrantinnen haben sich in einer ganz, noch immer befinden sich in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Viele von, also auch in Marokko darf man nicht rausgehen. Es gibt die Quarantänesituation und die großen Hilfsorganisationen, auch der UNHCR, haben einfach ihre Türen geschlossen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir Lebensmittelhilfe und Lebensmittelpakete ausgeben an die Betroffenen, am meisten betroffenen Flüchtenden.
Je crois que ce sont des activités que nous faisons et je vais m'arrêter là, parce que compte tenu de ce que nous
oui.
faisons, donc ça, je ne peux pas monopoliser la parole et je vais m'arrêter là. Et peut-être s'il y a des questions, je peux changer ou bien répondre.
D'accord, merci. Also ich möchte jetzt nicht die Redezeit monopolisieren. Ich möchte nicht, dass nur ich spreche, sondern ich möchte euch auch auffordern oder bitten, eure Beiträge zu bringen, Fragen zu stellen, etc. Also das ist sehr willkommen. Merci. Merci, Emmanuel. Ja, gibt es irgendwelche Fragen oder Beiträge von eurer Seite?
Woher kommen die Migranten und Migrantinnen hauptsächlich jetzt quasi in Marokko gestrandet sind, nicht weiterkommen?
Oui, il y a une question. Quels sont les pays d'origine les plus fréquents de ces migrants et migrantes qui sont bloqués maintenant au Maroc?
Oui, actuellement il y a les Guinéens, donc les Guinéens, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria, les Congo, donc je dirais c'est le Malien, c'est presque tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Mais à ce moment, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrants en provenance de Guinée qui sont au Maroc en ce moment ici. Mais parce que tous les pays de l'Afrique subsaharienne sont là.
Also, es finden sich hier viele Geflüchtete aus Guinea, aus der Côte d'Ivoire, aus Nigeria, aus Kongo, aus Mali etc. Also fast alle westafrikanischen oder zentralafrikanischen Länder sind vertreten. Interessanterweise befindet sich gerade eine große Anzahl von Menschen aus Guinea in Marokko. Oui. Ja, bitte.
Österreich hat zuletzt sehr viele Anstrengungen unternommen, um das Schlepperwesen zu bekämpfen. Mhm. Ich würde gerne wissen, welche Perspektive er auf die Schlepper hat und die Rolle der Schlepper aus seinem Handlungsfeld heraus.
La politique officielle en Autriche investit beaucoup de moyens pour le combat contre les passeurs, les soi-disant passeurs. Quelle perspective est-ce que toi tu as sur ce qu'on appelle les passeurs?
Oui, vous savez, personnellement, je n'ai pas beaucoup parlé de ces mots-là, passeurs. On a investi beaucoup de moyens contre les passeurs. Les passeurs, tout ça c'est bien, mais en même temps, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi ces passeurs existent. Je peux vous donner un exemple. Ici en Europe, si un Européen voudrait aller dans un pays africain, par exemple au Sénégal ou bien au Congo, je crois qu'il a besoin seulement de son passeport et de son ticket d'avion. Et là, il ne peut pas faire recours à quelqu'un d'autre qui peut venir pour l'aider ou bien lui donner de l'argent, à qui il peut donner de l'argent pour lui faciliter de faire des voyages. Mais pourquoi est-ce que pour que les Africains quittent l'Afrique pour venir ici en Europe, c'est pratiquement impossible. Dans les ambassades, on ne donne pas des visas. Et c'est ça les situations qui font que ces soi-disant passeurs existent, qui font exister les soi-disant passeurs. Alors, moi, je suis un peu critique. Je crois que, oui, il y a des fois des choses que ces gens font qui ne sont pas bonnes, mais en même temps, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi ils existent. Au lieu d'investir des moyens pour lutter contre les passeurs, mais la bonne façon de lutter contre les passeurs, c'est d'arriver à ouvrir les frontières ou bien faciliter les moyens pour obtenir les visas.
Also, ich möchte diesen Begriff des Schleppers eigentlich in Frage stellen, denn man muss sich mal vor Augen führen, dass wenn Europäer oder Europäerinnen reisen wollen, beispielsweise in ein afrikanisches Land, das Einzige, was sie brauchen, ist ihren Pass und das Flugticket. Also sie werden nicht auf solche Strukturen zurückgreifen müssen. Das heißt, der Umstand, dass die Grenzen geschlossen sind, führt eigentlich dazu, dass so etwas wie Schlepper überhaupt existieren. Das große Problem ist, dass wir gar nicht zu den Botschaften der europäischen Länder in unseren Herkunftsländern gehen brauchen. Dort gibt es ja sowieso keine Visa für uns. Es gibt überhaupt keine legalen Einreisemöglichkeiten für uns. Und das ist das große Problem. Deswegen liefern sich die Menschen diesen sogenannten Schleppern aus. Das heißt, das ist eigentlich der Grund dafür, weshalb es zu diesem Schlepperwesen sozusagen überhaupt kommt. Danke. Gibt es noch weitere?
Ich hätte noch eine Frage zu den Handlungsfeldern der Organisation. Ja. Also die Sit-ins und dergleichen. Wer ist da genau die Zielgruppe? Ist das internationale Publikum die Zielgruppe oder geht es um Solidarität in Marokko innerhalb der marokkanischen Gesellschaft?
Encore une question par rapport aux sit-ins et aux actions que vous avez menées au Maroc. Est-ce que le cible de ces actions, c'est le public au Maroc ou en Europe ou bien les communautés au Maroc? À qui vous vous adressez avec ces actions?
Oui, ces actions se sont adressées d'abord, comme je l'ai dit, c'était d'abord le HCR. Le HCR, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Vous savez, il y a le HCR au Maroc qui qui traitent les demandes d'asile, qui donnent les statuts de réfugiés, mais en même temps, lorsque le réfugié était arrêté par la police marocaine et refoulé dans les déserts, on n'a pas senti la voix du HCR. Donc c'est pourquoi, en premier lieu, nous avons adressé nos revendications, bien nos manifestations, c'était en direction du HCR. Et quand nous avons fait accord au niveau du Parlement marocain, c'était aussi pour les pouvoirs marocains, pour leur dire que voilà, nous sommes là, on ne mérite pas ça, on ne mérite pas d'être expulsés, nous sommes des êtres humains, on ne mérite pas d'être refoulés dans les déserts comme si nous étions des tomates pourries. Nous sommes des êtres humains, nous avons aussi des droits, comme il y a aussi des Marocains qui se retrouvent dans d'autres pays du monde, en Afrique même ou en Europe. Alors, vous devez tenir compte de notre présence, savoir que nous sommes des êtres humains et nous avons des droits et vous devez respecter nos droits. Pour l'Église catholique, c'était une façon, vous savez que l'Église a un rôle, l'Église a un rôle de défendre les droits des marginalisés. Mais nous, quand nous étions quand on subissait des violences, quand nous étions arrêtés et refoulés, on n'a pas senti la voix de l'Église. C'est pourquoi nous avons organisé ces manifestations pour dire à l'Église d'élever la voix pour nous défendre. Et en même temps, c'était aussi une façon de nous affirmer en tant que des hommes et des femmes avec des droits humains, avec des droits qui sont universels. Donc, on ne pouvait pas accepter de croiser les bras devant des violences, devant des refoulements. Non, il fallait qu'on s'engage, il fallait qu'on s'affirme.
D'accord, merci. Also um das noch einmal zu erklären, diese drei Ziele unserer Aktionen, das Büro des UNHCR haben wir eben besetzt, weil der UNHCR hat sich nicht zu Wort geäußert bei diesen zu Wort gemeldet bei diesen furchtbaren Abschiebungen in die Wüste. Das wäre die ureigenste Aufgabe des UNHCR, die Rechte der Geflüchteten zu verteidigen. Aber der UNHCR hat das ständig verweigert, weil der UNHCR hat gesagt, wenn wir uns hier kritisch zu Wort melden gegenüber dem marokkanischen Staat, dann wird unser Büro geschlossen. Dann wird uns der marokkanische Staat einfach rausschmeißen. Vor dem marokkanischen Parlament haben wir demonstriert, weil wir der Meinung waren, dass diese Polizeigewalt unzulässig ist, dass wir das überhaupt nicht verdienen, dass das überhaupt nicht geht, dass das gestoppt werden muss, dass wir einfach in die Wüste geschmissen werden wie verfaulte Tomaten. Also, dass diese Polizeigewalt unbedingt beendet werden muss. Und wir haben die katholische Kirche besetzt in Rabat, weil wir der Auffassung sind, dass die Kirche eine moralische Verantwortung hat und dass sie auch dafür einstehen muss, die universellen, unteilbaren Menschenrechte zu schützen. Merci.
Ich hätte noch zwei Fragen.
Bitte.
Betreffend die Situation geflüchteter Frauen in Marokko. Kann man da vielleicht ein bisschen was so zum sozialen Kontext dieser geflüchteten Frauen sagen? Und zweite Frage, gibt es Perspektiven, wie man dort über Selbstorganisation oder bestimmte Strukturen dieser Lage zumindest vorübergehend verbessern kann?
Deux questions par rapport aux femmes, la situation des femmes au Maroc, femmes migrantes. Quel est le contexte social de ces femmes qui sont bloquées au Maroc? Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a encore plus, il y a des possibilités d'améliorer leur situation avec des structures auto-géré, auto-organisé.
Oui, d'abord, la situation actuelle des femmes qui sont bloquées, je veux vous dire qu'elles vivent des moments très difficiles. D'abord, elles se sont retrouvées dans des situations de désespoir. Du fait que les frontières, tous les moyens de sortir au Maroc, ça je dois vous dire, tout est bloqué, tout est fermé. Et il n'y a plus d'ici. Donc, la plupart des femmes sont obligées maintenant de prendre la route, de prendre la mer. Et je crois que vous savez ce qui se passe quand on prend la mer. Par exemple, pendant ces moments de Corona, il y a eu beaucoup de morts puisque les gens ont voulu à prendre la mer pour traverser et il y a eu beaucoup de naufrages. Moi qui vous parle, nous avons été informés, il y a eu des gens que je connais bien qui sont morts à cause, qui sont morts par les naufrages. Donc leur situation, c'est très compliqué, c'est une vie très difficile et ça s'empire du jour au jour puisqu'il n'y a pas d'issue. C'est tout là-bas, donc bloqué complètement. Et puis, comme vous savez, au Maroc, il n'y a pas de travail. Le taux de chômage au Maroc est très élevé et il n'y a pas la possibilité que les migrants, surtout quand ils se retrouvent dans des situations telles qu'ils n'ont pas de papiers, de trouver du travail. Donc, leur situation est un peu très difficile.
Je traduis d'abord.
Oui.
Ok, also die Situation der Frauen, sie befinden sich in einer total hoffnungslosen Lage oftmals. Wie ihr wisst, die Grenzen sind total zu, es gibt kein Durchkommen. Viele dieser Frauen, auch aus den Strukturen des Frauenhauses, haben also deshalb die Überfahrt über das Meer versucht. Und jetzt gerade in den Corona-Monaten ist es zu vielen Schiffsunglücken gekommen und viele Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Jetzt, gerade im Moment, wo ich spreche, also habe ich vor kurzer Zeit von einem Fall gehört von Personen, die ich gut gekannt habe, die bei solch einem Schiffsunglück ums Leben gekommen sind. Zweitens, das ist wahrscheinlich auch nicht überraschend für euch, es gibt keine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit in Marokko ist sowieso schon sehr hoch und diese Frauen stehen auch ökonomisch vor dem Nichts.
La deuxième partie de la question, oui, par exemple, l'ACOM, c'est une association autogérée. Et nous arrivons à, par exemple, pendant notre petite école, il y a deux femmes, non seulement les femmes qui sont logées dans nos appartements, mais aussi d'autres femmes migrantes qui sont au Maroc et qui viennent dans cette école. Et c'est devenu maintenant un moyen de rencontre, donc un cadre de rencontre, d'échange. Les femmes arrivent à échanger entre elles, à chercher peu comment elles peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, je crois qu'il y a déjà ces cadres-là autogérés. Et il y a aussi d'autres femmes qui arrivent à mettre en place des activités autogérées où ils arrivent un peu à échanger entre elles, voir un peu qu'est-ce qu'elles peuvent faire, tout ça, mener certaines activités. Donc, ça, il y en a, mais. Ça demande toujours de avoir beaucoup de moyens pour soutenir de telles activités.
Ja, also die ARCOM ist eine selbstverwaltete Organisation, die eben genau das zum Ziel hat, dass sie diese Strukturen zur Verfügung stellt und dass sie eben auch Orte schafft, an denen Austausch und Treffen möglich sind, ja, für diese für geflüchtete Frauen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt natürlich auch noch zusätzliche andere selbstverwaltete Strukturen in den marokkanischen Städten. Ja, und all das braucht natürlich auch immer finanzielle Unterstützung.
Organisieren sich die Frauen auch selbst, wenn einfach die bestehenden Strukturen ja nicht ausreichen? Organisieren sich die dann auch selbst?
Est-ce que les femmes aussi s'auto-organisent elles-mêmes, parce que les structures ne sont pas suffisamment existantes au Maroc? Au Maroc. Est-ce qu'elle s'organise elle-même?
Oui, oui, il y a des femmes qui s'organisent elles-mêmes aussi. Oui, ça, je veux vous dire que depuis que nous avions créé la COM en 2005, après la création de la COM, il y a eu d'autres associations qui se sont créées, et notamment les associations des femmes. Moi, j'ai mis à aider les femmes qui sont venues voir pour les aider à mettre en place une structure et ils ont pu mettre en place cette structure. Il y en a aussi d'autres, non, ça je peux vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à s'organiser maintenant, à créer des structures d'autodéfense, d'autogérées, où ils arrivent à faire leurs revendications.
Ja, das gibt es. Also seit dem Jahr 2005, da haben wir den Anstoß gegeben sozusagen mit der Gründung der ARCOM, das war eine der ersten solcher Organisationen, haben wir innerhalb der ARCOM das möglich gemacht, aber das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen und es gab immer wieder Frauen, die zu uns gekommen sind und sich Unterstützung geholt haben, wie sie selbst etwas aufziehen können, Organisationen für die Selbstverteidigung.
Ich habe noch eine Frage zu den Panama Papers, Investigativjournalismus, was in den letzten Jahren einiges an Wirbel erzeugt hat. Hat Bolela als politischer Aktivist da auch in irgendeiner Form einen Aufwind bekommen mit seinen Publikationen?
Esque après le scandale de Panama Papers, hein, qu'il y avait il y a quelques ans, est-ce que après tout ce scandale avec ton livre, tu as eu aussi plus de soutien ou plus de gens qui t'ont écouté avec ce que tu fais comme travail?
Oui, c'est vrai, après ce scandale, oui. Vous savez, comme je l'ai écrit dans ce livre, et comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, que les frontières sont fermées pour des personnes humaines, mais ces frontières restent ouvertes pour des capitaux et pour des marchandises. Oui, c'est vrai, à travers des conférences que nous avons animées durant ces 5 dernières années, je crois qu'il y a eu des gens qui se sont, qui ont écouté mon message et qui m'ont encouragé. Et d'ailleurs, vous savez, d'ici là, en Suisse, il y a des votations, comme on l'appelle là-bas, sur la responsabilité des entreprises. Oui. J'étais là-bas, on a parlé un peu, on a discuté un peu sur cette votation-là, et on a organisé pas mal de conférences où j'étais en train de sensibiliser les gens pour voter contre cette disposition.
Aha. Ja, also das, da tut sich einiges auf jeden Fall. Also wie ich gesagt habe, wir thematisieren ja schon immer den Skandal, dass die Grenzen zu sind für Menschen. Menschen dürfen nicht reisen, aber die Waren dürfen frei reisen. Und eben in 5 Jahren dieser Aktivitäten haben wir auch schon sehr viele Menschen kennengelernt in den unterschiedlichsten Feldern, die in unterschiedlichsten Feldern aktiv sind. Beispielsweise auch in der Schweiz in der Initiative für Konzernverantwortung. Da gibt es eine Volksabstimmung demnächst. Und ich war auch vor kurzem in der Schweiz, um über dieses Thema zu diskutieren. Das hängt ja auch eng zusammen mit dem Thema Flucht und Migration.
Mhm. Ich habe noch eine Frage. Gibt es irgendwelche investigativen oder Medien aus Marokko oder französisch-marokkanische Medien, die darüber berichten, oder ist deine Organisation so ziemlich die Allerschutzkanzlei?
Une question par rapport au Maroc. Est-ce qu'il y a des médias investigatifs ou des journalistes qui font des reportages, qui font connaître ce qui se passe au Maroc au niveau de la migration? Est-ce que ça existe ou est-ce que vous êtes les seuls de rendre public de ce qui se passe réellement?
Il y a les médias qui parlent, mais les médias en parlent que de manière négative. Pour les médias, c'est... Pour eux, c'est parler que le Maroc est envahi par des migrants, et donc il y a une métaphore que vous avez appliquée à l'époque, que le Maroc est envahi par des souterraines, et donc vous savez que s'ils parlent, ce n'est que de manière, ils ne parlent que de manière négative, ils montrent seulement l'aspect négatif des migrations, et l'aspect positif, ils n'en parlent pas. Donc, il y a aussi d'autres médias, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, les gens commencent à parler pour dénoncer, et non seulement les médias, mais il y a aussi la société civile marocaine. Il y a des gens, des associations marocaines qui essayent de parler, de dénoncer ces dont je parle.
Mm-hmm. Also die marokkanischen Medien, die sprechen leider meistens in einer äußerst negativen Art und Weise über Migration. Also da geht es oft darum, dass Marokko, dass es eine Invasion gäbe etc. Mit solchen Begriffen operiert man da. Also das ist sehr, sehr problematisch. Aber es gibt natürlich auch andere Tendenzen, eine andere Berichterstattung, gerade über die sozialen Medien. Zum Beispiel, da kann man dagegen halten. Es gibt auch zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen in Marokko, mit denen wir zusammenarbeiten, die eine Gegenöffentlichkeit darstellen.
Sie hörten eine Sendung zum Thema subsaharischer Flüchtlinge mit dem Menschenrechtsaktivisten und Buchautor Emmanuel Mbulela. Mbulela organisiert zurzeit eine Solidaritätskampagne zur Unterstützung eines Schutzhauses für subsaharische Frauen in Marokko. Informationen finden Sie unter afrique.org. www.europe-interact.net.
Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Der Unmut im Land wegen der Untätigkeit Österreichs nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria Anfang September wächst. Immer mehr freiwillige und ehrenamtliche Helferinnen melden sich bereit, obdachlos gewordene Menschen aus Moria aufzunehmen und zu begleiten. Doch auch angesichts des nahenden Winters hält die Bundesregierung an ihrem Nein zur Aufnahme von 100 Kindern fest. Die Initiative Courage – Mut zur Menschlichkeit stellte jetzt eine erste Landkarte der sicheren Plätze in Österreich für Menschen aus Moria vor. Organisationen, Initiativen, Religionsgemeinschaften, Gemeinden, Städte und Privatpersonen aus dem ganzen Land haben dabei 3.188 Plätze für Moria-Flüchtlinge bekannt gegeben. Stand ist 15. Oktober 2020. Die erfassten sicheren Plätze können ein nachhaltiges und umfassendes Angebot mit Infrastruktur bereitstellen, das den gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Kinder, Jugendliche oder ganze Familien entspricht. Aus Befürchtung, das Innenministerium würde die Plätze für Menschen aus der Bundesbetreuung beanspruchen wollen, werden die Plätze nicht öffentlich gemacht. Die Landkarte des sicheren Plätzes soll regelmäßig aktualisiert und erweitert werden. Zivilgesellschaftliche Organisationen sowie die Nachrichtenagentur Al Jazeera machen auf das Schicksal der Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar, dem ehemaligen Burma, aufmerksam. Der oberste Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag hat die Regierung Myanmars aufgefordert, Maßnahmen zum Schutz der Rohingya zu ergreifen, um weitere Gräueltaten gegen die ethnische und religiöse Minderheit vorzubeugen und deren Rückkehr zu ermöglichen. Am Rande einer Unterstützerkonferenz für die Rohingya-Flüchtlinge verlangten 35 zivilgesellschaftliche Organisationen, dass die Verfolgung und Vertreibung der muslimischen Rohingya seit August 2017 als Völkermord anzusehen ist. Die virtuell abgehaltene Konferenz wurde gemeinsam von Großbritannien, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union ausgerichtet. Al Jazeera hat in einer jüngsten Reportage die buddhistischen und muslimischen Positionen in dem Konflikt beleuchtet und belegt, dass die lang angelegte Vertreibung und Vernichtung der Rohingya die Bezeichnung des Völkermords notwendig macht. Das Militär Myanmars hat seine Aktionen im Jahr 2017 stets als Antwort auf Angriffe auf Polizeiposten durch eine Rohingya-Miliz gerechtfertigt. Neben rund 860.000 Rohingyas, die nach Bangladesch und anderswo in Südostasien geflohen sind, wo sie mit unvorstellbarer Not und Gewalt konfrontiert sind, verbleiben schätzungsweise 600.000 Rohingya innerhalb Myanmars, unter anderem in Lagern, die von Human Rights Watch als offene Gefängnisse bezeichnet werden. Das UNHCR hat in diesem Jahr bereits über 1 Milliarde Dollar, ca. 850 Millionen Euro zugesagt, um den humanitären Bedarf der Rohingya-Flüchtlinge zu sichern. Das britische Außenministerium versprach weitere 47,5 Millionen britische Pfund, mehr als 50 Millionen Euro, als Hilfe für die Rohingya und zur Unterstützung Bangladeschs bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und den häufigen Naturkatastrophen. Am 15. Oktober evakuierte UNHCR nach einer Corona-bedingten 7-monatigen Pause erstmals eine Gruppe von 153 Flüchtlingen und Asylsuchenden aus Libyen in das Notfalltransitcenter ETM in Niger. Die Evakuierten sind vor allem Familien mit Kindern und unbegleitete Minderjährige aus Eritrea, Somalia, Sudan und Südsudan. Im Notfalltransitcenter in Niger erhalten die Flüchtlinge Unterkunft, Nahrungsmittel, medizinische Versorgung sowie täglich Kurse und Aktivitäten, während langfristige Lösungen für die Betroffenen, wie zum Beispiel Resettlement, was die dauerhafte Neuansiedlung in einem zur Aufnahme bereiten Staat bedeutet, gesucht werden. Das Notfalltransitcenter in Niger gibt es seit 2017. Mit Unterstützung der nigerischen Behörden konnte UNHCR in den letzten 3 Jahren 3.165 gefährdete Asylsuchende aus Libyen in den Niger evakuieren. Fast alle Evakuierten waren in Libyen willkürlich verhaftet worden, unter anderem in den Gefangenenlagern von Tayura, Zintan und Trik al-Sika. Einige waren mehr als 2 Jahre lang unter äußerst schrecklichen Bedingungen inhaftiert, bis UNHCR ihre Freilassung erwirkte. In einer Aussendung zur Evakuierung fordert UNHCR die libyschen Behörden auf, alle inhaftierten Asylsuchenden freizulassen und den willkürlichen Inhaftierungen ein Ende zu setzen. Insgesamt hat UNHCR 45.661 Flüchtlinge und Asylsuchende in Libyen registriert. Ein Fall von extremer Gewalt durch kroatische Behörden gegen Asylsuchende schlägt bis ins EU-Parlament Wellen. Mehr als 70 Flüchtlinge und Migranten im Lager Miral in Westbosnien sagten aus, dass sie bei ihrem Versuch, über die bosnisch-kroatische Grenze nach Westeuropa in das EU-Mitgliedsland Kroatien zu gelangen, von kroatischen Behörden ausgepeitscht, geschlagen und sexuell gedemütigt wurden. Der dänische Flüchtlingsrat DRK hatte die gesammelten Zeugenaussagen samt Fotos von misshandelten Personen aus Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Marokko an die Nachrichtenagentur Al Jazeera geschickt. Das Border Violence Monitoring Network, BVMN, ein Netzwerk von NGOs in der Balkanregion, bestätigte in einer Untersuchung diese Aussagen. Charlotte Slente, Generalsekretärin des dänischen Flüchtlingsrats, forderte daraufhin Maßnahmen, um die systematische Gewaltanwendung von Grenzbehörden gegen Flüchtlinge zu beenden. Border Violence Monitoring Network-Sprecher Jack Sapoch nannte es gegenüber Al Jazeera eines von vielen Beispielen dafür, wie diese Gewalt stillschweigend von der Europäischen Union gefördert wird, die dem kroatischen Staat in dem letzten Jahrzehnt Hunderte von Millionen Euro an technologischer Ausrüstung zur Sicherung der EU-Außengrenze zur Verfügung gestellt hat. Die irische Europaabgeordnete Claire Daly schlug im Parlament in Brüssel Alarm und stellte das europäische Wertesystem in Frage. Auf Twitter forderte Deli, dass die Urheber dieser Gewalt in Kroatien zur Rechenschaft gezogen werden. Dunja Mijatovic, Menschenrechtskommissarin beim Europarat, bezeichnete die Vorwürfe als äußerst beunruhigend und forderte die kroatischen Behörden auf, die Grenzgewalt zu stoppen und die Straflosigkeit für diese Menschenrechtsverletzungen zu beenden. Auf Facebook bemerkte Mijatovic, sie habe kroatischen Behörden bereits vor 2 Jahren aufgefordert, Strafverfolgungen wegen solchen entmenschlichenden Handlungen einzuleiten, jedoch ohne Erfolg. Auch das Ansuchen von Al Jazeera gegenüber den kroatischen Behörden um Stellungnahme zum aktuellen Vorfall blieb zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Meldung unbeantwortet. Am 21. Oktober 2020 um 18 Uhr sammelten sich am Platz der Menschenrechte beim Markus Omofuma-Denkmal zahlreiche Demonstrantinnen, um gegen die Asylpolitik in Österreich und die errichteten Abschiebungsregimes in ganz Europa zu demonstrieren. Die Organisatorinnen der Plattform Radikale Linke, Autonome Antifa, Rosa Antifa, KSV Lilly, Migrantifa, Seebrücke, SafeX Human Rights, Radikales IBK, Cross-Border Solidarity, Initiative Bürgelkopf forderten zudem die sofortige Freilassung und das Bleiberecht für den nicht österreichischen Staatsbürger Sugar, der in einem Charterflug in einer Sammelabschiebung mit anderen geflüchteten Menschen nach Nigeria abgeschoben werden soll. Im Zuge der Demonstration, für die auch Folgeaktionen geplant sind, wurde ein generelles Halt aller Abschiebungen wegen der anhaltenden Covid-19-Risiken gefordert und die Asylpraxis in Österreich und in Europa scharf angeprangert. Geflüchtete mit Papieren werden in Länder zurückgeführt, in denen Krieg, ökologische und/oder ökonomische Krisen herrschen. Menschen ohne Dokumente werden über Monate und Jahre ohne Prozess in europäischen Gefängnissen oder Lagern in Schubhaft gehalten, hieß es in einer Presseaussendung der Organisatorinnen. Unter der Solidaritätsseite freesugar.noblogs.org kann man Sugars Geschichte nachlesen. Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion@gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player.
Der kalifornische Autohersteller Tesla wird noch in diesem Monat sein neues Elektrovehikel Modell 3S in 10 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und die Schweiz, zum Verkauf anbieten. Das Modell 3S fährt mit einer Aufladung eine Strecke von 468 Kilometern. Produziert wird das Modell in Shanghai in China, in der ersten Tesla-Fabrik außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. In China kostet der Wagen 40.300 US-Dollar. Die Fabrik in Shanghai hat eine Kapazität für die Produktion von 200.000 Autos pro Jahr. Tesla hat weitere Investitionen in China vor und möchte seine Produktionskapabilität dort verdoppeln. Der verstärkte Verkauf von in China hergestellten Tesla-Automobilen in Europa und anderen asiatischen Ländern ist ein weiteres Ziel des Konzerns, der sich bisher darauf konzentriert hatte, den chinesischen Markt zu beliefern. Die amerikanische Firma Fluence Corporation ist spezialisiert auf die Wiederaufbereitung von Wasser zu Trinkwasser. Im Oktober 2020 hat die Fluence Corporation den Auftrag für die Rehabilitierung der Meerwasserentsalzungsanlage in Sharm el-Sheikh in Südsinai erhalten. Teil des neuen Vertrags ist die Installation eines neuen Energiegewinnungssystems, welches die Effizienz der Anlage verbessern wird. Die Arbeiten sollen bis zum Sommer 2021 abgeschlossen sein. Die Entsalzungsanlage hat eine Kapazität von 12.000 Kubikmeter pro Tag und beliefert etliche Hotelanlagen in Sharm el-Sheikh mit Trinkwasser. Der Vertrag mit der Fluence Corporation ist im Wert von 3,2 Millionen US-Dollar. Die Fluence Corporation hat weitere Projekte in Ägypten laufen, insbesondere die New Mansoura Entsalzungsanlage, ein Projekt im Wert von 20 Millionen US-Dollar. Schweden hat den Gebrauch von Telekommunikationsausrüstung von Huawei und ZTE in seinem 5G-Netzwerk verboten. Dies infolge einer Einschätzung des schwedischen Militärs und des schwedischen Sicherheitsdienstes. Auch andere europäische Länder haben die Involvierung von chinesischen Firmen beim Bau ihrer Netzwerke in Frage gestellt. Die USA hatten Druck auf die europäischen Länder ausgeübt, und zwar weil chinesische Firmen wie Huawei vom Gesetz her verpflichtet sind, den Staat bei der Informationssammlung zu unterstützen. US-Präsident Donald Trump hat nach seiner ursprünglichen Ablehnung nun zusätzliche Gelder für die Erleichterung der Schäden zugesagt, die durch die kalifornischen Waldbrände entstanden sind. Trump hatte im August eine Deklaration des großen Desasters für einige Gegenden in Kalifornien herausgegeben und somit den Weg freigemacht für föderale Unterstützung für einzelne Personen, die Infrastruktur und Wiederherstellungsarbeiten. Im September wurde Kalifornien von weiteren Waldbränden heimgesucht, was den Staat dazu bewegt hat, um weitere Unterstützung anzusuchen. Die wurde nach Schuldzuweisungen Trumps dann doch gestattet. Kalifornien habe versagt, seine Wälder von totem Waldbestand zu befreien und so die Brände selbst zu verantworten, meinte Trump. 4,1 Millionen Acres an Waldbestand sind dieses Jahr in Kalifornien verbrannt. Der Schaden beläuft sich auf 229 Millionen US-Dollar. In Deutschland werden angesichts der steigenden Corona-Infektionen wieder Hamsterkäufe getätigt. Die Menschen kaufen vor allem Hygienemittel und bestimmte Lebensmittel vorrätig ein. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gab bekannt, dass der Absatz von Toilettenpapier in der Woche vom 12. bis zum 17. Oktober 2020 fast doppelt so hoch war wie in den Vorkrisenmonaten August 2019 bis Jänner 2020. Die Verkaufszahlen von Desinfektionsmitteln lagen um fast drei Viertel über dem Vorkrisendurchschnitt. Die von Seife waren knapp zwei Drittel über dem Vorkrisendurchschnitt. Auch Mehl und Hefe waren um über ein Viertel mehr nachgefragt. Der Handel und Politiker versuchen, die Menschen von den Hamsterkäufen abzubringen und versichern, dass die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs gesichert ist.
Global Transformations. Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beeth bei The Global Player.
My name is Cyril Chima Ozeopra and I am your host on the new show Football Evangelist by The Global Player. In this program, you will get the updates, insights, and analysis of the Amateur Football League in Vienna. Stay tuned. Welcome to the program. What goes around comes around. The week 8 of Tweede Klasse A of Vienna Football Verband Amateur League had some twists, as some matches were not played due to certain reasons, which led to its postponement until further date. For instance, the match which was supposed to take place at ASCO 20 between Delta FC and Fatih Tahana was postponed. Also, that of FC Eintracht Wien and FC Freiheit Wien was postponed. Because of this, the league table has incomplete results and some teams have played 8 matches while others played only 7 matches. There was a rain of goals at Franz-Kosi-Anlage at Obala in the 10th district of Vienna, where the guests trashed their host 12 goals to nil. I'm talking about the football match between the FC St. Pepiers de Bunten and their host, Dynamo Mechelen. In this match, David Nnamdi-O scored a total of 9 goals alone. Wow! You need to see him. He looks like Adama Traore of Wolverhampton Football Club, London. At HMI Wienerberg, Lokomotiv Vienna won Einsatzdorfer Jungen by 2-1, while KXC Caucasus lost at home to Cord Wien by 0-3. The FC St. Pepiers de Bunten is on top of the league table for now with 21 points and 39 goals, while we wait for the result of the postponed matches. The President of the Republic, President Van der Bellen, on the National Day broadcast, made a remarkable statement concerning the state of the nation and the challenges of COVID-19. In view of this, from what we know and have seen and learned about global pandemic COVID-19, I still come across some people who do not believe in the reality of COVID-19 existence. In the foregoing, it means many things to many people. While some argue that it is a ploy to stop global migration, to some, Death is inevitable. People die at all ages as a result of complicated health reasons. Some argue that it is a plot to create racism among human races, while some say that it is a plot by the state to get rid of unwanted people within them. Some even went on the streets to demonstrate, accusing the state of infringement on their fundamental human rights. In the eyes of some people, it is a continuation of Cold War between the global superpowers, fighting for prominence and dominance. All amounts to the fact that the global pandemic, the coronavirus, is a ruse designed to create negative awareness and fear. What it means to me is that they may be spreading the virus without knowing, but at least they have their nose and mouth covered as advised by the Ministry of Health. And they use disinfectant solutions to wash their hands. They also maintain some meters of distance to other people and avoid public gatherings or close contact with people outside their immediate family. Staying away from people who are suspected to be sick is a must, because you are not only protecting yourself but also protecting the person you are suspicious of. The number of daily cases of people affected by the global pandemic coronavirus is increasing daily. A full lockdown of the country would be a catastrophe for the economy and the lives of the citizens, while the increasing number of infected patients is a big strain on health services in many countries across the world. Those in the health and security fields are working round the clock to meet up with the state regulations on the matter. Stay safe and follow common directives while we wait for the scientific breakthrough on the COVID-19 vaccine. Thank you and see you next week.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.